NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Tag zusammen. Eine Welt ohne Hunger ist möglich, sagen Entwicklungsexperten und legen heute einen weltweiten Aktionsplan vor. Dazu gleich mehr. Wir berichten über die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse, über den Staatsakt für den verstorbenen Politiker Wolfgang Clement. Und in Washington hat die Anhörung begonnen, sie läuft, an deren Ende das oberste Gericht nachbesetzt werden soll. US-Präsident Donald Trump macht da großen Druck. Als erstes aber in Berichten und dem Kommentar mal wieder Corona, Covid-19. Die Zahl der Infizierten steigt dramatisch, auch in Deutschland. Dementsprechend scharf kommen Unterschiede ans Tageslicht, was man dagegen tun sollte und was eher nicht. Aus Berlin, Anita Fünffinger.
Im Corona-Herbst in Deutschland hat sich nicht nur die Lage verschärft, sondern offensichtlich auch der Ton. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, weckte ihre Länderkolleginnen und Kollegen in puncto Beherbergungsverbot heute Morgen mit folgender Ansage.
Ich bin nicht für eine Lockerung des Beherbergungsverbotes und das wird Mecklenburg-Vorpommern auch nicht mitmachen.
Ihr Bundesland bleibe bei den strengen Regeln für Urlauber. Wer aus einem Risikogebiet kommt, muss auch bei negativem Corona-Test erst einmal in Quarantäne. Sehr eindrucksvoll sei dieses Interview im Morgenmagazin gewesen, sagte daraufhin am Mittag Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der CSU-Chef ist beim Thema Beherbergungsverbot nach seinen Worten offen für Änderungen, aber grundsätzlich geht es beim Thema Reisen um eine Testpflicht. Söder hat die vage Hoffnung, dass das Treffen morgen im Kanzleramt mehr Klarheit bringt und einheitliche Regeln in ganz Deutschland.
Wir müssen uns da wirklich auf dieses Regelwerk für alle einlassen. Wir müssen morgen schauen, dass wir die Bürger wirklich mitnehmen in einer klaren und verständlichen Sprache, die in Friedrichshain genauso gilt wie in München, in Regen, in Hamm und anderswo.
So richtig zuversichtlich wirkt Söder nicht, denn erlebt habe er bei den Treffen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern eher solche Sätze.
Dies kommt auf keinen Fall in Frage, dies mache ich auf keinen Fall und es geht gleich gar nicht.
Vor allem das Beherbergungsverbot hat die Gemüter erhitzt. Die unterschiedlichen Sichtweisen gehen dabei auch quer durch die Parteien. Schwesigs SPD-Kollegin Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz geht in ihrem Bundesland ganz anders damit um.
Wir waren nie große Fans vom Beherbergungsverbot, aber die Bundeseinheitlichkeit war für uns wichtiger als alles andere. Deshalb haben wir jetzt entschieden, dass wir sagen, wir setzen das jetzt nicht direkt in Kraft.
Die Hotelbranche verzeichnet eine regelrechte Stornierungswelle. Und da gibt nicht nur der Vorsitzende der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, Gerald Hauck, zu bedenken.
Ich glaube, das sollte man vielleicht nach den Herbstferien auch wieder sein lassen. Wir wollen das wirtschaftliche Leben ja aufrechterhalten.
Die Wirtschaft aufrechterhalten und die Schulen offen lassen. Das war in den vergangenen Tagen und Wochen das Credo von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Kinder könnten nicht noch einmal wochenlang zu Hause bleiben, sagte sie schon fast mantraartig jedes Mal, wenn die Schulen wieder im Fokus standen. Einige Unionsabgeordnete sehen das anders. Man könnte doch die Weihnachtsferien verlängern und dafür die Oster- und Sommerferien verkürzen, so der Vorschlag. Völlig unausgegoren nennt das der baden-württembergische Unionsbundestagsabgeordnete Axel Fischer.
Wir brauchen jetzt Kontinuität. Die Menschen haben sich darauf eingestellt, wann Schulferien sind. Und deshalb sollten wir zur Normalität, soweit es geht, zurückkehren. Es wird schwer genug.
Auch Markus Söder kann mit solchen Vorschlägen gar nichts anfangen.
Wir reden jetzt darüber, wie wir Unterricht gestalten können. Und wir reden jetzt nicht über Ferien.
Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten kommen zu dem Treffen mit der Kanzlerin morgen übrigens alle persönlich. Sie alle, auch die Gäste aus Risikogebieten, könnten danach im Hotel übernachten. Berlin hält nichts von einem Beherbergungsverbot.
Wir berichten dann morgen im Echo des Tages. Von Grün über Gelb und Orange bis Rot. Entlang dieser Farben informieren Corona-Ampeln darüber, wie groß die Gefahr ist. In einer Stadt, einer Provinz oder einem Land. Und dann muss jeder sein eigenes Verhalten darauf abstimmen. Deshalb sind Corona-Ampeln eigentlich ein gutes Werkzeug. Noch besser wäre es, gäbe es solche Ampeln EU-weit, sofern die Informationen aktuell sind und auf gleichen Daten beruhen. Genau daran arbeitet die Europäische Union im Moment. Aber das Ganze ist mühsam. Stefan Überbach.
Das Ziel ist klar. Die EU will die Covid-19-Maßnahmen besser koordinieren und damit ein erneutes Chaos im innereuropäischen Reiseverkehr verhindern. Im Frühjahr hatten viele Länder ihre Grenzen dicht gemacht, ohne sich mit den Nachbarn oder auf EU-Ebene abzustimmen. Die Folge waren lange Staus und weil auch Lastwagen zum Teil tagelang auf die Abfertigung warten mussten, drohte der Nachschub für die Supermärkte ins Stocken zu geraten. Inzwischen haben einige Länder angesichts der zweiten Corona-Welle neue Beschränkungen eingeführt. Risikogebiete, Quarantäne, Testpflichten, überall gelten unterschiedliche Regeln. Kommissionschefin von der Leyen spricht von einem Flickenteppich, den kaum noch einer überblickt. Das soll jetzt anders werden, der deutsche Europastaatsminister Michael Roth.
Die Einschränkung der Reiseaktivitäten ist sicherlich der schwerste Eingriff. Und für uns ist es wichtig, dass wir die Prinzipien von Schengen, aber auch des Binnenmarktes so lange wie irgend möglich aufrecht erhalten.
Dabei helfen soll eine gemeinsame europäische Corona-Landkarte nach dem Ampelsystem. Je nach Infektionsrate werden einzelne Regionen als grüne, gelbe oder rote Zonen eingestuft. Gibt es keine verlässlichen Informationen, bleibt das betreffende Gebiet grau. Wenn sich innerhalb von 2 Wochen im Schnitt weniger als 25 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus anstecken, zeigt die Ampel grün. Das heißt, Reisebeschränkungen gibt es nicht. Sind es mehr als 25 Fälle, springt die Ampel auf gelb. Bei 50 oder mehr neuen Fällen gilt die Stufe rot. Bei der Bewertung der Regionen spielt außerdem die Quote der positiven Tests eine Rolle. Für Reisende aus gelben und roten Zonen soll jedes Land selbst entscheiden können, ob und wenn ja, welche Einschränkungen gelten. Allerdings müssen die betroffenen Staaten und die EU-Kommission möglichst schnell darüber informiert werden. Die Corona-Landkarte wird von der Europäischen Gesundheitsagentur erstellt und wöchentlich aktualisiert. Aber lässt sich damit wirklich das befürchtete Chaos verhindern? Einige Europaminister haben da so ihre Zweifel. Der Luxemburger Jean Asselborn zum Beispiel oder Caroline Edtstadler aus Österreich.
Es liegt jetzt etwas auf dem Tisch, wo wir leider sehen, dass es von der Realität überholt worden ist. Es sind Kriterien, die zu wenig treffsicher sind. Denn wenn man sich's durchdenkt und durchrechnet, dann sind die meisten Regionen Europas auf dieser Landkarte rot gefärbt. Und eine Steigerung von Rot gibt es nicht.
Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft dagegen hält die Corona-Karte für einen ersten wichtigen Schritt, dem allerdings weitere folgen müssten. Denn schließlich, so sieht es jedenfalls Europastaatsminister Michael Roth, ist die Koordinierung der Corona-Maßnahmen eine dramatische Bewährungsprobe für die gesamte Europäische Union.
Es gibt ja keinen Mangel an Einschätzungen zu Covid-19, eher im Gegenteil. Und auch Vorschläge und Ideen gibt es mehr als genug. Das Ergebnis ist dann aber verwirrend und macht Verhaltensregeln unübersichtlich. Was also tun? Denn jeder einzelne Vorschlag ist ja erstmal gut gemeint. Hier ist die Meinung von Sabine Henkel.
Es ist schon wirklich beeindruckend, wer alles im Corona-Krisenmanagement mitmischt. Die zuständigen Minister, die Ministerpräsidenten, die Kanzlerin und jetzt auch noch Christoph Bloss und Stefan Pilsinger. Ihres Zeichens nahezu unbekannt. Bis jetzt. Denn jetzt haben die beiden Nachwuchshoffnungen aus CDU und CSU vorgeschlagen, die Weihnachtsferien um ein paar Wochen zu verlängern zum Wohl der Lehrer und Schüler und sind damit von der Hinterbank mal kurz in den Fokus der Berichterstattung gerutscht. Betonung liegt auf kurz. Denn die Erfolgsaussichten des Vorschlags sind in etwa so groß wie die, das Coronavirus in einem Einmachglas einzufangen. Aber um Erfolg ging es den beiden vielleicht auch gar nicht, sondern eher um Aufmerksamkeit. Hallo, ich bin auch noch da und will mal was werden. Ja, das kann man für eine Unterstellung halten. Und ja, wir leben in einer Demokratie, in der diskutiert werden darf und sogar muss, unbedingt. Aber wir leben auch in einer Zeit der Verunsicherung, in der das Unverständnis täglich zunimmt über die Kakophonie in den einzelnen Bundesländern. Bis man zum Beispiel herausgefunden hat, wohin man heute noch reisen darf und ob man einen negativen Test braucht oder wie lange man alternativ in Quarantäne muss oder ob man direkt eine Party feiern darf mit 5 oder 10 oder 15 Menschen aus 2 oder 3 Haushalten oder ob schon mehr als ein Signal der Corona-Warnampel auf Rot steht und die 7-Tages-Inzidenz bei 35 oder 50 oder darüber liegt. Ja, bis man das alles in Erfahrung gebracht hat, sind die Herbstferien jedenfalls schon mal vorbei. Und in diesem Tohuwabohu brauchen wir keine Vorschläge wie diese. Schwarzarbeit vorübergehend erlauben, um den Konsum anzukurbeln oder Mindestlohn senken, um Arbeitgeber zu entlasten oder eben Weihnachtsferien kürzen, um Lehrer und Schüler zu schützen. Fehlt nur noch die Schnapsidee, Desinfektionsmittel auszuschenken, gemäß deutschem Reinheitsgebot natürlich. Wer wirklich etwas Sinnvolles vorschlagen will, der sollte das erstmal bis zum Ende denken. Das haben die Unionsnachwuchspolitiker ganz offensichtlich nicht getan. Denn längere Ferien bedeuten, Kinder müssen zu Hause betreut werden. Von wem denn bitte sehr? Und außerdem, wie lange? Der Winter ist ja Ende Januar nicht vorbei und Corona dann immer noch da. Winterferien verlängern bis ins Jahr 2022? Das kann ja nun wirklich niemand wollen.
Die Meinung von Sabine Henke für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Fußball, Judo, Reiten, egal in welcher Sportart, auch hier gibt es sexuelle Gewalt. Das ist die Erkenntnis der sogenannten Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Vergangenes Jahr hatte die Kommission Betroffene aufgerufen, sich zu melden, egal nun ob aus dem Breitensport oder bei den Profis. Rund 100 Menschen haben das getan und die Berichte, die sind oft erschütternd. Die Schlussfolgerung lautet, da wird viel bagatellisiert, viel kleingeredet. Im Sport gibt es offenbar bisher keine Kultur des Sprechens und des Zuhörens über Gewalt. Angela Tesch.
Es wird sehr still im Raum, als Marie Dinkel, eine erfolgreiche Judoka-Sportlerin, ihre Geschichte per Videoschalter erzählt. Als Sechsjährige beginnt sie zu trainieren und erlebt sehr schnell, dass ihr Trainer übergriffig wird, sie beim Training auf der Matte überall anfasst. Für sie wäre es wichtig gewesen, eine Trainerin zu haben oder wenigstens ein älteres Mädchen in der Trainingsgruppe, mit der sie über die Übergriffe ihres Trainers hätte sprechen können. Dinkel fordert heute Ansprechpartner in jedem Verein.
In dem Verein, in dem mir das damals passiert ist, gibt es sowas inzwischen. Es gibt zwei Kindeswohlbeauftragte, eine für Mädchen und eine für Jungen. Ich denke, allein dadurch, dass es diese Position inzwischen in dem Verein gibt, kann man da schon präventiv arbeiten, weil es einfach mehr Gehör bekommt.
Ernst genommen werden, zuhören und aufarbeiten. Sportverbände und Vereine täten sich schwer, Missbrauchsfälle, die lange zurückliegen, zu thematisieren und sich mit dem eigenen Versagen auseinanderzusetzen. Oft wurden die Täter von damals immer noch geschützt. Umso wichtiger seien die Geschichten, die knapp 100 Betroffene aus ihrer Jugend im Sport der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch erzählt haben. Jugend- und Familienministerin Franziska Giffey, SPD.
Ihre Erfahrungen und Hinweise werden dazu beitragen, Kinder und Jugendliche heute und auch in Zukunft besser zu schützen. Es geht bei sexualisierter Gewalt nicht um Einzelfälle, sondern um ein gesamtgesellschaftliches Problem, das wir angehen müssen.
Dessen sind sich auch die Vertreter des Sports bewusst, die bei der Anhörung dabei sind. Präventionsprogramme gäbe es inzwischen viele, sagt Petra Zschoppe, Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes DOSB. Die Veranstaltung gebe den Sportverbänden aber auch die Möglichkeit, von den Betroffenen zu lernen.
Und ich möchte an dieser Stelle, und zwar nicht nur persönlich, sondern im Namen des organisierten Sports, alle Betroffenen, auch diejenigen, von denen wir bisher noch nicht wissen, für das Leid, was ihnen widerfahren ist, um Entschuldigung bitten.
Die Wuppertaler Soziologin Bettina Rohloffs hat 2016 eine erste Studie zu sexualisierter Gewalt im Leistungssport veröffentlicht. 37% der Befragten hätten angegeben, sexuelle Übergriffe erlebt zu haben. Die Mehrzahl der Täter seien Männer gewesen.
Körperliche Berührungen als unterstützende Hilfe bei Übungen während des Trainings oder danach bei der Physiotherapie und Massagen sind im Sport an der Tagesordnung. Unter dem Vorwand einer für das Training notwendigen Kontrolle der körperlichen Entwicklung erhalten Erwachsene somit sehr leichten Zugang zum Körper von Kindern im Sport. Und dies erscheint den jungen Menschen als völlig normal.
Die Grenzen zwischen einer notwendigen Berührung im Sport und sexuellen Übergriffen seien unscharf. Sexueller Kindesmissbrauch im Sport sei noch immer ein Tabu, sagt die Vorsitzende der Aufarbeitungskommission Sabine Andresen zum Auftakt der öffentlichen Anhörung in Berlin. Es brauche einen Kulturwandel im Sport, mehr unabhängige Anlaufstellen für Betroffene und die Anerkennung der Folgen des Missbrauchs.
Aus Berlin war das Angela Tesch. Über 800 Millionen Menschen auf der Erde haben nicht genug zu essen, sagt die UNO. Das sind 10-mal so viele Menschen, wie in der Bundesrepublik leben. Sie alle hungern, jeden Tag. Es ist aber in Wirklichkeit noch schlimmer. Die Zahl der hungernden Menschen steigt seit Jahren. Dagegen müssen wir dringend etwas tun, finden mehrere Hilfsorganisationen und auch Gerd Müller, der deutsche Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Er macht sich heute stark für einen weltweiten Aktionsplan und das tut er mit starken Worten.
Hunger ist Mord, es ist der größt anzunehmende Skandal, denn wir wissen, wie wir die Menschen satt machen können. Der Planet selber kann 10 Milliarden Menschen ernähren. Und deshalb sage ich, wir müssen eine Welt Ernährungsrevolution einleiten.
Wie diese Revolution aussehen könnte, das zeigen zwei aktuelle Studien, die Müllers Ministerium mitfinanziert hat. Aus ihnen geht hervor, dass die Industriestaaten in den nächsten 10 Jahren ihre finanziellen Anstrengungen verdoppeln müssten, um den Hunger in der Welt zu besiegen. In Zahlen, pro Jahr müssten sie zusammen etwa 14 Milliarden US-Dollar zusätzlich investieren. Das sind umgerechnet knapp 12 Milliarden Euro. Der Entwicklungsminister appellierte auf einer Videokonferenz an die Regierungschefs der reichen Länder zu handeln. Die Summe sei relativ bescheiden.
Weltweit wurden dieses Jahr die Rüstungsausgaben um ca. 70 Milliarden zusätzlich erhöht, auf jetzt nahezu 2000 Milliarden. Gibt es was Wichtiges als Menschenleben, Kinderleben zu retten?
Die Studienautoren sehen aber nicht nur die Industrieländer in der Pflicht. Auch die Entwicklungs- und Schwellenländer müssten pro Jahr zusammen etwa 19 Milliarden US-Dollar zusätzlich aufbringen. Die Wissenschaftler schlagen vor, mit dem Geld vor allem eine nachhaltige Landwirtschaft, besseres Saatgut und eine zielgenaue Bewässerung zu fördern. Ebenso seien Reformen wichtig, um den innerafrikanischen Handel zu steigern und Kleinbauern den Marktzugang zu erleichtern. Das findet auch Microsoft-Gründer Bill Gates, dessen Stiftung die Studien unterstützt hat.
Die Unterstützung für kleine Landbauern ist eines der besten Mittel, um der Covid-19-Pandemie zu begegnen, um den Hunger in der Welt zu reduzieren und die Effekte des Klimawandels zu mildern.
Entwicklungsminister Müller will, dass Deutschland mit gutem Beispiel vorangeht. Er werde die Studie zur Grundlage der weiteren Politik in Deutschland und der Europäischen Union machen, versprach der CSU-Politiker.
Wir wissen es, was zu tun ist. Aber Wissen ist nicht genug. Man muss auch handeln. Wir müssen es tun.
Deutschland werde vorangehen und Akzente setzen, sagte Müller. Eine Welt ohne Hunger sei für ihn als Minister das Ziel Nummer 1.
Der Aktionsplan gegen weltweiten Hunger, heute in Berlin vorgestellt. Cecilia Reible hat uns mehr darüber erzählt. Wir müssen über Amy Coney Barrett reden. Geht es nach US-Präsident Donald Trump, rückt die Juristin sehr bald in den Supreme Court, also das oberste Gericht der Vereinigten Staaten. In Washington läuft die Anhörung von Frau Barrett im Senat. Wobei man dazu sagen muss, ihre Berufung ist enorm umstritten, denn sie gilt auf Lebenszeit und die Frau ist erst 48 Jahre alt. Darüber habe ich vorhin mit unserer Washington-Korrespondentin Katrin Brandt gesprochen und habe sie gefragt, Amy Coney Barrett gilt ja als extrem konservativ. Bei welchen Themen merkt man das eigentlich?
Na, zunächst mal bei einem Thema, das wir als Deutsche gar nicht so auf dem Schirm haben. Amy Coney Barrett bezeichnet sich als Originalistin. Das heißt, sie möchte die amerikanische Verfassung wörtlich auslegen. Nun ist die von 1789, da steht noch nichts drin von Frauenwahlrecht, da gab es noch die Sklaverei und entsprechend auch kein Wahlrecht für schwarze Menschen. Das heißt, das ist ein Text, wo wir sagen würden, die wir unser modernes Grundgesetz kennen, aha, da muss man aber mal ein bisschen was interpretieren. Und genau das möchte sie eben nicht. Sie möchte das wörtlich auslegen. Sie sagt, Richter am obersten Gerichtshof sind nicht dazu da, Gesetze zu machen, sondern wir gucken uns an, was haben die Gründerväter gemacht. Das ist wirklich eine sehr konservative Sicht für eine Juristin. Und dann kommt natürlich das ganze Wertesystem, was sie mitbringt als Konservative. Sie ist gegen Abtreibung beispielsweise. Sie ist, habe ich irgendwo gelesen, aber auch gegen Todesstrafe als Katholikin. Also sie hat ein ganzes breites Spektrum an konservativen Werten, das sie mitbringt.
Della, Anhörungen sind in Washington ja doch manchmal wie Kreuzverhöre. Wie ist das denn im Moment? Bei den demokratischen Senatoren weiß man ja, sie sind gegen die Berufung. Gelingt es denen, die Frau Barrett festzunageln auf präzise Aussagen?
Nein, das ist ihnen bis jetzt nicht gelungen. Das Ganze geht morgen ja noch weiter. Sie zieht sich immer auf die Aussage zurück und sagt, sie wird sich nicht äußern über Dinge, die in der Zukunft liegen. Wenn sie konkret gefragt wird, zum Beispiel, wie ihre Haltung ist, wenn Trump ankäme und sagen würde, wir müssen die Wahl überprüfen. Bei der Wahl ist es nicht mit rechten Dingen zugegangen beispielsweise. Dann sagt sie, dann muss sie Meinungen einhören. Sie ist Richterin, sie wird jetzt nicht vorab irgendwas sagen. Sie sagt, sie hat keine Tagesordnung, mit der sie in ihre Arbeit in den Supreme Court gehen würde. Sie sagt, sie kann sehr wohl von ihren persönlichen Meinungen abstrahieren für ihre Arbeit am Gerichtshof. Also sie lässt sich nicht festnageln, sondern sie schlägt große Bögen und sagt immer, ich werde mich nicht festlegen auf irgendwas, das wäre unseriös.
Kongress.
Die Demokraten fürchten ja, das haben Sie gesagt, dass Amy Coney Barrett Obamacare bei der ersten besten Gelegenheit kippen könnte, also die Krankenversicherung für Bedürftige. Gibt es dafür Anzeichen?
Also sie hat hier auch nochmal gesagt, dass sie nichts gegen eine Gesundheitsversicherung oder Krankenversicherung hat. Und sie sagt, sie wird auch nicht notwendigerweise sich gegen diesen Affordable Care Act, so heißt die Langfassung von diesem Obamacare-Gesetz, sie wird sich da nicht entgegenstellen und sie sei da in keiner Weise feindselig. Aber auch da sagt sie, sie wendet das Gesetz an, sie folgt dem Gesetz, aber sie wird sich nicht festlegen.
Wie ist denn der weitere Zeitplan jetzt für die Anhörung und das, was kommt?
Also der Vorsitzende des Judiciary Committees, das ist Lindsey Graham, ein Republikaner, hat schon für Donnerstag 9 Uhr eine erste Abstimmung dieses Ausschusses angesetzt. So, und dann soll das Ganze möglicherweise Ende Oktober in den Senat gebracht werden, richtig zur Abstimmung. Und dann könnte das Ganze vor dem 3. November, also vor dem eigentlichen Wahltag, über die Bühne gehen.
Katrin Brandt war das für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Zurück nach Deutschland. Seit einer Dreiviertelstunde ungefähr schreibt die Frankfurter Buchmesse 2020 Literaturgeschichte. Naja, im Idealfall jedenfalls. Bis Sonntag zeigen Verlage, was sie können und was sie veröffentlichen. Wegen Corona läuft die Messe fast komplett online mit ihren Lesungen, Diskussionen und Präsentationen. Und deshalb fehlt natürlich die sonstige quirlige Messeatmosphäre. Die Neue Zürcher Zeitung spricht heute von einem Phantomschmerz, der die Branche durchzieht. Aber ausfallen lassen war ja nun doch keine Alternative für die Organisatoren und auch nicht für den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier.
Es gibt ein Medium seit Jahrhunderten, das bietet die Chance, auch wenn ich körperlich nicht dabei sein kann, mich einzulassen auf eine ganz besondere Welt.
Eine Liebeserklärung an das Buch vom hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Die Eröffnungspressekonferenz der Buchmesse findet wie fast alles in diesem Jahr hauptsächlich digital statt. Sie wird gestreamt. Leere Stuhlreihen in der großen Festhalle, zwischen den Wortbeiträgen Verzögerungen, um das Rednerpult zu reinigen.
Na, desinfiziert jemand?
Es gehört zu den festen Ritualen des Bücherfests, das Medium Buch zu beschwören. Doch in diesem Jahr wird es auch als Krisenheld gefeiert. Bücher seien ein Grundnahrungsmittel, so Karin Schmidt-Friedrichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
Ja, es wird auch mehr gestreamt und mehr ferngesehen, aber Menschen lesen vor allem auch häufiger. Jede und jeder Fünfte greift seit Ausbruch der Corona-Pandemie häufiger zum Buch. Und was mich ganz besonders freut, die größten Zuwächse zeigen sich bei den jungen LeserInnen.
Neue Wege beschreitet auch Lydia Hielebrand, die vor einem Jahr den Verlag Und Töchter mitgründete. Sie erzählt davon, dass es manchmal gar nicht so leicht sei, frischen Wind zu machen. In Zeiten von Netflix und Co. gehe das nicht ohne Offenheit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
Wir mit Und Töchter möchten ökologische Standards setzen. Deshalb lassen wir unsere Bücher so klimafreundlich wie möglich produzieren. Unser erstes Buch, wir sind ganz stolz drauf, ist vor 2 Wochen erschienen. Es heißt Glashauseffekt von Alexander Sperling und wurde komplett klimapositiv produziert.
Thematische Schwerpunkte dieser Messe sind neben Nachhaltigkeit auch Diversität, Black Lives Matters und die Freiheit des Wortes. Alles als sogenannte Special Edition, also vor allem digital. Treffpunkt für alle ist dieses Jahr das Internet. Das gilt auch für die etwa 4.400 Fachbesucher. Ein großer Verlust, so Jürgen Boos, der Direktor der Frankfurter Buchmesse.
Das Ganze, was Kreativität ausmacht, dazu gehört ganz besonders die Frankfurter Buchmesse, die zufällige Begegnung, ein bisschen Portion Chaos gehört dazu, in einer großen Gruppe sich zugehörig zu fühlen. All das funktioniert aus meiner Sicht im Digitalen nicht.
Aber es gibt auch Vorteile der Internetbuchmesse. Eine größere Reichweite. Viele Veranstaltungen können noch lange im Netz gefunden werden. Das will man auf jeden Fall für die nächsten Jahre mitnehmen.
Aus Frankfurt war das Anne-Dore Krohn. Vor gut 2 Wochen ist er gestorben, im Alter von 80 Jahren, Wolfgang Clement. Der Journalist und langjähriger SPD-Politiker war eine prägende Gestalt. Als Journalist, später als Minister in Düsseldorf und Berlin und als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident. Heute hat Nordrhein-Westfalen Abschied genommen von Clement, und zwar mit einem feierlichen Staatsakt im ehemaligen Plenarsaal des Bundestages in Clements Heimat. Stadt Bonn. Jörg Sauerwein hat zugehört.
Musik
Vier Streicher des Bonner Beethoven-Orchesters begleiteten den Staatsakt mit viel Musik, von Beethoven bis zum Steigerlied. Und mitten im alten Plenarsaal erinnerte ein großes Foto an den Politiker, auf dem Clement an einem Baum gelehnt in die Kamera schaut. Immer wieder schien die Sonne auf dieses Bild, fast symbolisch für den Staatsakt. Ein trauriger Anlass, aber immer wieder auch mit sonnigen Momenten. Zum Beispiel, als ein Filmausschnitt eingespielt wurde, in dem Clement erzählt, wie er es schafft, 12 Bier schneller zu trinken als ein anderer 12 Schnäpse.
Nur für die, die das noch nicht gesehen haben, sie brauchen nur das Zäpfchen, das sie normalerweise hier hinten in dieser Ecke ungefähr haben, zurückzuklappen und sie schütten einfach das Bier drüber weg. Da klappen sie das Zäpfchen wieder hoch und fertig.
Viele Weggefährten wie Ex-Kanzler Gerhard Schröder, die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth oder die ehemalige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft waren nach Bonn gekommen. Wolfgang Clement habe dieses Land geprägt wie kaum ein anderer, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Nicht nur seine Familie habe einen wichtigen Menschen verloren.
Auch unser Land hat einen großen Verlust erlitten. Denn Wolfgang Clement, der am 27. September gestorben ist, hat Nordrhein-Westfalen geprägt wie wenige. Als Landtagsabgeordneter, als Chef der Staatskanzlei von Ministerpräsident Johannes Rau, als Wirtschaftsminister und dann ab 1998 als Ministerpräsident.
Nach seiner Zeit als Ministerpräsident ging Clement als Superminister nach Berlin und trieb die sogenannte Agenda 2010 mit voran, erinnerte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
Da war was los in der politischen Debatte. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie jemals so polarisiert war. Wolfgang Clement, das haben einige im Übel genommen, hat in dieser Polarisierung munter mitgekämpft. Ja, aber doch nur deshalb, weil er wollte, dass dieses Werk gelingt. Und dieses Werk ist gelungen.
Denn es sei das Fundament für erfolgreiche Jahre Deutschlands gewesen, in der die Arbeitslosigkeit halbiert und das Land für seine Leistungsfähigkeit bewundert wurde, lobte Altmaier. Allerdings kam es dann auch zum Bruch zwischen Wolfgang Clement und der SPD, der er 38 Jahre lang angehört hatte. Trotzdem hätten beide Seiten einander viel zu verdanken, sagte der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel. Und deshalb sei es schade, dass sich kaum jemand aus seiner Partei in den vergangenen Tagen zu Wort gemeldet hätte, um das zu würdigen.
Denn ob meine Partei es nun wahrhaben will oder nicht und ob er es denn nun immer wahrhaben wollte oder nicht, mit Wolfgang Clement hat die SPD einen ihrer herausragenden und zugleich überzeugendsten Streiter für Freiheit, soziale Marktwirtschaft und wirtschaftlichen Wohlstand für so viele Menschen wie möglich in unserem Land verloren.
Emotional wurde es im alten Plenarsaal dann, als alle 5 Töchter von Wolfgang Clement ans Rednerpult kamen. Es werde ihm nicht gerecht, wenn er in einigen Nachrufen als unduldsamer Choleriker beschrieben werde. Er habe einfach großen Tatendrang gehabt.
Dieses Dranbleiben und die Umstände unbedingt ändern zu wollen, wenn sie doch falsch sind. Immer mit dem Ziel, gerecht zu sein oder für Gerechtigkeit zu sorgen. Das sind Eigenschaften, die unseren Vater ausgemacht haben und die wir in unterschiedlichen Bereichen versuchen weiterzuführen.
Danke für deine Aufrichtigkeit und Haltung, mein Vater. Er hat nahezu jede private und berufliche Korrespondenz mit dem Wort Glück auf beendet. Das übernehmen wir heute und beenden unsere Rede mit einem Danke für unser gemeinsames Leben und Glück auf.
Eindrücke von der Trauerfeier in Bonn für Wolfgang Clement. Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wir haben noch ein bisschen Sport. Der 5-malige Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist heute positiv getestet worden auf das Coronavirus. Deshalb kann er morgen nicht spielen gegen Schweden in der Nations League. Und apropos Nations League, in knapp 2 Stunden schon tritt das deutsche Fußballteam an gegen die Schweiz. Armin Lehmann weiß mehr über das Spiel.
Das wird eine zähe Angelegenheit heute Abend gegen die Schweiz. Ein vor allem defensiv exzellent organisierter Gegner erwartet die DFB-Elf. Entsprechend schwierig wird es werden, Tore zu erzielen. Toni Kroos feiert sein 100. Länderspiel. Der routinierte Stratege soll dabei, so wie immer, die Fäden im Mittelfeld ziehen. Für Bundestrainer Joachim Löw geht es nicht nur um 3 Punkte in der Nations League, sondern auch darum, endlich mal wieder einen überzeugenden Auftritt seiner Mannschaft zu erleben. Im Kölner Stadion werden wegen der hohen Corona-Zahlen in der Stadt keine Zuschauer erlaubt sein.
Armin Lehmann. Und das Ergebnis kriegen Sie dann spätestens nachgeliefert ab 23.30 Uhr in den Berichten von heute. Das war das Echo des Tages. Uns gibt's im Radio natürlich, aber auch im Netz auf wdr5.de oder ndr.de/info. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.